gut. Ja, ist gut.
Herzlich willkommen zum neuesten Finanzfreunde-Talk. Diesmal auch wieder ganz eine spezielle Location, nämlich hier im Resident im Zürich Seefeld. Und wie immer an meiner Seite der one and only Finanzfabio. Was ganz, ganz speziell ist heute Abend, wir sind ausverkauft, wir haben 120 Gäste, die hier live vor Ort sind und uns hoffentlich dann auch zulassen und am Schluss auch etwas mitnehmen können. Also herzlich willkommen und ja, Fabio.
Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit dem Gabor Gaspar und euch. Und wir haben das Thema ausgesucht, nämlich Vermögensaufbau, das ist der Fun Part, und auch dann auch strategischer Abbau. Weil, wie mir der Peter Bolliger mal in einem Podcast erklärt hat, Die with Zero ist eigentlich der einzig wahre Weg. Das Buch immer noch am Lesen. Aber ja, es ist wichtig. Es ist ein mega Mind-Switch, der bei euch passieren muss, sobald ihr pensioniert seid, dass ihr nicht mehr müsst sparen und investieren müsst. Dass ihr jetzt wirklich die Erlaubnis habt, zum Geld auszugeben. Und über das möchten wir heute ein bisschen reden, wie man das strategisch machen kann, dass wir auch kein schlechtes Gewissen dabei haben.
Aber bevor wir das machen, möchte ich noch mit dem Fabio anstoßen.
Endlich verdurst.
Cheers.
Prost zusammen.
Sonntag. Also, dann legen wir doch los. Strategischer Vermögensaufbau. Nein, Vermögensaufbau. Was verstehst du unter diesem Begriff?
Ja, ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir einfach mal Basics im Griff haben. Basics heisst für mich, und so langweilig wie es auch ist einfach mal das Budget. Und fängt dort dann einfach mal an, indem ihr rangeht, eine Aufstellung macht, das haben wir für Fixkosten. Und schaut, hey, welche Fixkosten sind da überhaupt eigentlich nötig oder würde es auch günstiger gehen. Mein Lieblingsbeispiel, Natel-Abos. Ihr könnt Abos abschliessen, immer noch für 70 Franken und ihr bekommt genau das Gleiche für 20, 30 Franken. Tönt nicht nach viel, aber rechnet euch das mal selber aus, wenn ihr das über 2-3 Jahre so macht, wie viel das ihr da spart. Oder? Und wenn du die Fixkosten mal unten hast, hast du automatisch mehr Geld, wo du anders damit machen kannst. Oder? Führt dazu, dass du eigentlich schon das Pensum eventuell ein bisschen reduzieren kannst oder einfach mehr investieren.
Und wenn du über Investieren redest, dann meinst du ja nicht aufs Sparkonto. He? Weil, wie nennst du das? Sparen, das ist bei dir im Podcast
Sparen ist bei Fluchwort. Im Podcast ein Fluchwort.
Nein. Oder respektive ein Unwort, oder wie nennst du es?
Nein, Fluchwort.
Fluchwort, okay.
Ich meine, wir haben jetzt so lange eine Phase gehabt, wo wir keine Zinsen bekommen haben auf dem Konto. Und ich weiss nicht, schon nur letztes Jahr, wo die Zinsen angestiegen sind, die von euch, die die Steuererklärung schon gemacht haben, ihr habt ja gesehen, dass ihr viel mehr Zinsen, ihr habt mehr Zinsen bekommen als all die letzten Jahre überhaupt. Und das ist so ein kleiner Impact, was meine Zinsen können ausmachen auf euer Kapital. Jetzt stellt euch mal vor, das Geld wäre investiert. Was haben wir letztes Jahr für Rendite gehabt an der Börse?
Letztes Jahr?
Ja.
Kommt ein bisschen aufs Portfolio, aber hat durchaus 10% und mehr können geben.
Das ist mega viel Geld. Fürs Nicht-Schaffen. Also, die meisten, die mir schon länger folgen, die wissen, ich habe das Schaffen nicht erfunden, ich arbeite nicht wirklich gerne.
Für das bin ich da.
Genau. Jetzt stellt euch vor, ihr könnt Geld verdienen, ohne ihr müsst arbeiten. Und das geht halt einfach nur, wenn ihr euch das Geld lernt, für euch arbeiten.
Der Punkt ist aber grundsätzlich, bevor man anfängt zu investieren, als Finanzplaner, sage ich immer, braucht man zuerst eine Liquidität. Also was keinen Sinn macht, ist, dass ihr hergeht und sagt, aha, ich habe jetzt 100, 200 Franken, was auch immer vorliegt, und ich fange einfach gerade an zu investieren. Und dann am liebsten noch gerade in Bitcoin. Das macht super Sinn, weil logischerweise, ihr werdet nächstes Jahr dann Multimillionär sein, weil ihr ja Bitcoin investiert und das geht nur ruhe.
Keine Anlageberatung.
Genau, das ist noch wichtig. Gut, ich darf. Ich bin FIDLEG zertifiziert, ich dürfte das theoretisch da auf der Bühne, mache ich es aber nicht. Nein, es geht wirklich darum, ich habe ja eher die älteren Kunden, aber durchaus auch mal früher noch viel mehr Jüngere gehabt. Und da ist immer so die Frage von mir, oder an mich, ja, hey, eben, würdest du jetzt Vollgas investieren und so weiter? Und dann sage ich immer zuerst, hey, du musst zuerst eine Grundliquidität haben. Weil, wenn man älter wird,
von welchem Alter redest du jetzt? Weißt du, wir sind im Vermögensaufbau.
Richtig. Ich rede jetzt mal so mit 30.
Ja.
Bist du einverstanden?
Mit der Aussage, die du tätigst, hast du nicht, cool. Aber mit 30 bin ich einverstanden.
Mit was bist du nicht einverstanden?
Ja, eine Grundliquidität. Ich bin ja ein riesen Fan, dass man einen Notgroschen hat. Und da müsst ihr einfach mal anhocken und euch überlegen, was ist das Schlimmste, was mir überhaupt passieren kann. Und so viel Geld empfehle ich euch, tun auf ein Konto, wo der Notgroschen ist. Und das Geld langt ihr auch nicht an. Und das ist auch nicht für die Steuern, das ist nicht für Auto kaufen, das ist nicht zum in die Ferien gehen. Und wenn du das Konto hast, den Rest kannst du eigentlich mit gutem Gewissen anfangen investieren.
Ich nenne es einfach die Liquidität. Ich nenne es jetzt nicht Notfallgroschen, so wie es du nennst.
Okay.
Das ist Kommunikation. Aber es ist ja so, am Schluss des Tages geht es einfach darum, es kann immer irgendeine Rechnung einschneiden. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Und gerade wenn man so im, sag jetzt mal, in den jungen Jahren unterwegs ist, zum Beispiel so ein lustiges Thema, das ich immer wieder erlebt habe, ist Leute, die extrem steile Kurven haben im Einkommen. Und dann kommt die Steuerrechnung ein Jahr später oder zwei Jahre später und so,
Die hat auch eine extrem steile.
Ja, die hat auch so eine progressive Kurve. Und dementsprechend, es ist ja dann meistens so, die Steuerbehörden haben dann so die Tendenz, die Zeit, die man einzahlen kann, die ist nicht so lang. Und dementsprechend ist es dann blöd, wenn man dann nicht ein bisschen Geld auf der Seite hat. Also es sind einfach so Grundsätze. Es lässt dich auch ruhiger schlafen, wenn du mal den Notgroschen, wie du den nennst, oder ich nenne es Wohlfühl-Liquidität. Also jeder hat irgendeinen Begriff. Am Schluss geht es darum, und ich definiere es halt so, ich sage, jeder von euch muss das selber für sich herausfinden, was das ist. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Am Schluss müsst ihr ruhig schlafen können. Mhm. Unabhängig von einem Berater, was der sagt.
Wie tust du jetzt Vermögen aufbauen? Schritt für Schritt.
Also, fangen wir vielleicht ganz, ganz tief an. Nehme ich jetzt zum Beispiel meinen Sohnemann. Der ist jetzt 11 und der hat jetzt einen Sparplan. Sprich, da fließt Geld in Anlagen ein, die maximal Aktienquote haben, weil er hat zum Glück einen ganz langen Anlagehorizont. Unser lieber Vater, mein Bruder, der Attila und ich, hat eine ganz coole Idee damals gehabt. Er hat Briefmarken gesammelt. Das ist unlässig. Es war eigentlich eine gute Idee gewesen, nur das Problem ist, die sind heute im Keller und verrotten dort. Ich kann es nicht anders sagen, weil die haben heute nicht den Wert.
Hat ich glaube, er... Briefmarken sind glaube ich, das Bondo heute so Pokémon-Karten, oder? Weißt du, die müssen wir auch pflegen, schön aufbewahren, schön
in die Ja, ich hoffe einfach, die kommen dann anders,
wie Collectors.
Die,
wir haben.
Genau.
Ja.
Nein, also wir haben, oder ich habe jetzt für unseren Sohn einen Sparplan eingerichtet, wo seit er auf der Welt ist, fließt Geld trainieren. Das ist einmal, weil ich glaube, das ist die Aufgabe der Eltern.
Ja, absolut. Er hat ja noch kein Einkommen, oder?
Respektive, ich glaube auch nicht, dass er das jetzt schon checken würde.
Was du aber auch gemacht hast mit deinem Sohn, ist, du hast ihm ein mega spannendes gute Nachtgeschichtli vorgelesen, und zwar ein Hund namens Money. Das Erste, was ihr müsst lernen, wenn ihr investieren müsst, ist ja, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Und ihr müsst zuerst mal checken, wieso. Und ich empfehle wirklich jedem in diesem Raum, egal ob er jetzt 11 ist oder älter, wenn ihr am Vermögensaufbau seid, leset das Buch mal. Ein Hund namens Mann ist wirklich eine Top-Empfehlung. Das hast du ja gemacht mit ihm, oder?
Absolut. Ist ein Tipp von dir. Und das ist wirklich, wirklich gut. Weil es wird auf eine, also als ich es selber wieder gelesen habe, also, oder als ich es gelesen habe mit ihm zusammen, habe ich so gemerkt, teilweise sind wir so kompliziert unterwegs. Es ist so mit einfachen Worten, wo man es einmal erklären kann, dass es er checkt. Und er hat jetzt zum Beispiel Geld bekommen auf den Geburtstag. Und dann war die Diskussion, was damit machen. Und er hat sich jetzt zwei Spiele noch, gekauft. Die hat er da, also, das war sein Entscheid. Und den Rest tun wir jetzt investieren. Miteinander. Also, dass er dabei ist, dass er auch versteht, wie das funktioniert. Am Schluss muss er es ja auch können umsetzen können.
Ja. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie investieren, das Einfachste, was ihr wirklich machen könnt, ist, das Depot eröffnen und einen Dauerauftrag einrichten mit einem Betrag, wo ihr könnt jeden Monat mit gutem Gewissen investieren könnt. Es ist ein bisschen so, es wird ein bisschen romantisch geredet in der Welt, ausser dass wenn ihr 25 Franken im Monat investiert, dass euch das retten vor Altersarmut. 25 Franken ist ein super Anfang, aber es löst euch ein Problem im Alter definitiv nicht. Oder? Also sind ein bisschen grosszügig mit eurem Zukunfts-Ich, was ihr dort investieren wollt. Und wenn ihr merkt, hey, die, gehen wir mal von 200 Franken aus, die kann ich gut investieren, mit gutem Gewissen. Und eigentlich, wenn das Geld gerade weg ist von Anfang an, weil bezahle dich zuerst, eigentlich könnte ich sogar noch mehr. dann ja, dann erhöht euch einen Dauerauftrag. Erhöhen. Kauft, kauft, kauft. Und am Anfang ist investieren so... Ja, nicht am Anfang, muss ich so sagen. Am Anfang, wenn ihr euch auseinandersetzt mit dieser Thematik, ist es plötzlich geil. Dann werdet ihr ein bisschen süchtig und plötzlich statt ein paar Schuhe kaufen, überlegt ihr, könnt jetzt aber noch 2 ETF-Vorteile kaufen mit dem Geld. Ich glaube, ich investiere es lieber in da. Also so ist es mir gegangen, oder?
Du meinst, du bist der Durchschnitt?
Ja, ich, also wirklich, vom, okay. Vom Anfang investieren bin ich sicher auch der Durchschnitt gewesen, definitiv.
Okay.
Und dann irgendein ist, wird es langweilig, weil die ETF haben halt das Problem, sie funktionieren zwar, aber es ist keine Action. Es geht einfach so ein bisschen langsam auf und so. Und das ist okay, weil wenn ihr 40 Jahre anschaut, wie es aufgegangen ist, haben ihr dort plötzlich ein paar Null mehr hinten dran, als ihr überhaupt eingezahlt habt. Oder wegen dem, tut das Ganze automatisieren, macht euch das Leben nicht so schwer, ihr seid alles keine Aktienspezialisten, ihr habt keine Chance gegen den Markt. Investiert in den Markt direkt selber. Das ist eigentlich der einfachste.
Schnelle Frage. Wenn jetzt du jemand hast, der sagt, okay, ich will jetzt anfangen zu investieren, gehst du an und sagst, er soll das, was er maximal sparen kann, jetzt hat er noch Groschen, oder sagst du, sag jetzt als Beispiel, sein Ding wäre 500 Stutz, gehst du in Folge investieren, oder sagst du, starte mal mit 400, wir sehen dann, ob du es immer noch kannst. Weil du im Alltag innen nutzen. Weil wenn er jetzt hergeht und sagt, er geht 500 Franken investieren, und meistens ist man am Anfang voll euphorisch. Ja, das kann ich auf die Seite legen und so weiter. Und plötzlich kommt das Kreibeleben wieder. Ja, ich gehe gleich noch in den Ausgang oder ich mache immer noch etwas. Und wenn man dann muss reduzieren, dann ist das meistens so ein bisschen nicht so lässig. Wie ist deine Erfahrung?
Nein, ich gehe schon in einen Anschlag.
Das habe ich erwartet.
Muss ich ehrlich sagen. Weil man reduziert dabei unwichtige Sachen. Automatisch. Weil wenn du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, euphorisch bist und du eben ein bisschen in die Sucht gehst vom Investieren, was übrigens die beste Sucht ever ist, dann klappt das schon mit dem Leben, das dazwischen kommt. Und es ist ja so, also sind wir ehrlich, ihr könnt den ETF um 9 Uhr morgen kaufen und um 1 Uhr ab 9 Uhr wieder verkaufen. Es ist nicht, dass das Geld weg wäre, wie wenn ihr eine Immobilie kauft oder eure Pensionskasse einkauft. Das Geld ist ultraliquid. Also ein Depot ist liquider als euer Sparkonto, wenn es um größere Summen geht. Das müsst ihr euch einfach mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. He?
Richtig. Wenn wir jetzt aber über Vermögensaufbau reden, wir haben ja jetzt momentan ein omnipräsentes Thema. Das sind 3 Buchstaben, AHV, wo ja jetzt, ich frage mich wirklich ganz ehrlich, er sagt ja immer, die AHV wird es nicht mehr geben. Und ich bin immer der, das wird es schon noch geben. Mittlerweile frage ich mich langsam auch, wie wir das finanzieren wollen.
Schau jetzt, habe ich die Hände.
Ja, weil es das vorher so nicht gegeben hat.
Recht um schon.
Wenn sich die Situation verändert, musst du dich auch verändern. Also, das heisst, wir werden ja eigentlich gezwungen dazu, selber für uns zu schauen. Je länger, je stärker. Oder? Gerade die Kunden, die jetzt zum Beispiel pensioniert sind, die ich erlebe, die haben also die goldenen Jahre, Pensionskasse 4%, Umwandlungssatz teilweise 7,2%. Ich meine, wenn ich die heutigen PKs anschaue, 4, irgendetwas. Also haben wir ein anderes Gefäß, das ist die dritte Säule. Und die dritte Säule, die gehört genauso zum Vermögensaufbau. Schöne Vorteil ist ja, wir können Steuern sparen.
Dritte Säule haben wir ja beim Finanzfreunde-Talk Nummer 3. Ist es 2 schon gewesen?
Ja.
Diskutiert gehabt. Und ich bekomme immer noch jeden Tag Nachrichten über, ob sich die Säule 3a wirklich lohnt oder ob man nicht einfach die Säule 3b tut, ETF kaufen. Gabor und ich haben es noch mal durchgerechnet. Wenn ihr jetzt wirklich 18 sind, also ich sage, schon mit 23 ist der Zug eigentlich schon abgefahren, wo die Richtung wirklich Richtung 3a geht und dort voll investiert, ihr habt immer noch mehr davon, auch nach Steuern, weil, ihr dürft nicht vergessen, die Säule 3a, ihr müsst die Dividenden nicht versteuern. Das Säule 3a, ihr habt keine Vermögenssteuer auf die Beträge. Und einfach so, wenn ihr mit, was haben wir ausgerechnet, 20 in die Säule 3a würdet investieren, zu 99% Aktien, landen wir schlussendlich bei 2,4 Millionen. Wenn man von einer 7% Rendite ausgeht und so weiter und so fort. Hey, auf 2,4 Millionen müsst ihr, was ich den Kopf rechnen, etwa 18'000 Franken Vermögenssteuer zahlen jedes Jahr. Die Vermögenssteuer ist auch nicht gratis. Und das geht oft vergessen bei dieser Berechnung, Säule 3a ja oder nein. Wegen dem mega wichtigen Punkt, Säule 3a in unseren Augen, ich glaube, da sind wir uns mal einig, Yes, machen das, aber tun es bitte auch investieren.
Genau. Und das ist logischerweise, ich sage dann auch immer noch Säule 3a, wenn du in Zug zuhause bist oder wenn du zum Beispiel in Basel zuhause bist oder in Zürich, der Steuerimpact bezüglich Einzahlung ist immer ein bisschen anderer. Also es gibt da schon Unterschiede, aber im Grundsatz, und das ist eben noch das Zweite, ist es halt, das erlebe ich in der Beratung immer, die Gelder in der 3a, die könnt ihr nicht einfach holen. Und dementsprechend ist das wirklich auf der Seite. Und das schlussendlich muss das Ziel sein. Weil,
Aber 3a ist auch ein mega cooles Sportziel. Weißt du, es sind 7.056 Franken. Auf den ersten Blick klingt es ein bisschen nach viel. Aber das ist das Coole. Es ist ja ein Sparziel. Oder? Du willst ja das erreichen. Und es ist für mich immer noch ein machbares Ziel, weil schlussendlich reden wir, glaube ich, von 588 Franken im Monat. Also ich finde, es ist ein Ansporn, das Ziel zu erreichen. Und glaubt mir, wenn ihr das ein Jahr erreicht, geil. Wenn ihr das zwei Jahre erreicht, super. Wenn ihr das drei Jahre erreicht, ist es doch dann einfach so, es gibt euch Selbstvertrauen. Es gibt euch Selbstvertrauen im Umgang mit euren Finanzen. Es gibt euch ein gutes Gefühl. Und mit Selbstvertrauen durchs Leben laufen, ist einfach viel lustiger, als wenn du das Gefühl hast, fuck, ich kann meine Rechnungen nicht zahlen. Oder? Das ist, dem habe ich so eine riesen Schnurren. Oder? Ich habe viel zu viel Selbstvertrauen mitbekommen von meinem Vater. Oder? Das ist einfach das Problem, oder, an dieser Geschichte.
Das müssen wir dann in einem anderen Gespräch mal miteinander besprechen, das Selbstvertrauen.
Mit dem Vater zusammen?
Ja, nein, er ist jetzt genug alt. Ich glaube, das müssen wir mehr mit dir anschauen. Nein, was ich auch noch ein Punkt ist, was ich noch lustig finde, ist, wenn ich jetzt Leute in der Beratung habe, die nicht gross mit Anlagen zu tun haben, und dann reden wir so über das freie Vermögen investieren, ein bisschen zurückhaltend, so ja, das ist risikohaft und so weiter. Wenn ich über 3a rede und wir tun dort investieren, null Problem.
Und was noch spannend ist, die Börse, die angehängt ist, ist genau die gleiche.
Ja, das ist noch...
Gell?
Bist du sicher?
Ich muss das einfach mal erforschen. Letztes Mal, als ich nachgeschaut habe, ist es so gewesen.
Ja, aber das ist wirklich, das ist immer wieder so, dass ich so denke, wo ist der Unterschied? Es gibt ihn ja nicht. Aber irgendwie ist das für die Leute wie, ja gut, ich komme nicht an das Geld. Dann ist, glaube ich, auch das Thema Anlagehorizont. Und das gehört halt grundsätzlich zum Investieren. Also wenn ihr in zwei Jahren Immobilien kaufen wollt, dann bitte... nicht zwingend jetzt gerade aktuell investieren. Also gut, jetzt wäre er Anfangsjahr investiert worden, inklusive Bitcoin. Dann wäre das sicher spannend gewesen, aber es hätte dann auch ganz gut anders rausgekommen. Also es kommt aber ja immer noch darauf an, wann brauchen ihr das Geld?
Genau, und dann prüfen, sind die zwei Jahre wirklich realistisch. Weil Immobilienkauf ist ja nicht so einfach. Ihr müsst ja zuerst mal ein Objekt haben, das euch gefällt. Es muss einigermaßen auch bezahlbar sein. Ihr müsst euch auch vorstellen, dass ihr dort... ein paar Jahre leben wollen, vielleicht sogar eine Familie dort aufziehen. Wie realistisch ist es, in zwei Jahren zu kaufen? Stimmt euch ein Einkommen dazu auch? Weil Tragbarkeitsrechnung müssen wir auch mit einberechnen. Mhm. Habt ihr bis dann das Eigenkapital? Also sind dort ehrlich mit euch selber. Und wenn es dann plötzlich 5, 6 oder 7 Jahre werden, dann ist es auch wieder schade, wenn du nicht investiert hast.
Aber wie schaust du eine Immobilie an? Ist das nicht auch eine Investition für den Vermögensaufbau?
Ja. Wir sind in der Schweiz, oder? Wir leben in einem Ponyhof, wo Immobilien einfach leider Gottes nicht an Wert verlieren. Plus unsere Pensionskassen haben ja genug dazu beigetragen, dass der normale Bürger das Ganze gar nicht mehr finanzieren kann. Oder? Ich meine, sie kaufen einfach Immobilien, weil sie nicht wissen, wo das Geld noch tut, zu Zeiten von Negativzinsen. Das hat die Preise aufgedrückt. Natürlich hat es immer noch an Wert, aber nochmal, wenn du von dem Geld leben willst, musst du die Immobilien verkaufen. Es ist einfach nicht liquid. Und ein weiteres Hobby von mir, statt investieren, ist das gleiche, wie der Vater auch wieder hat, ist auf Comparis schauen, was für Immobilien werden verkauft bei mir in der Umgebung. Weil vielleicht, dank Bitcoin, könnte ich ja mal umschichten wieder, oder? Und es gibt einfach Immobilien, die sind seit Monaten dort drin. Und wenn du angewiesen bist eines Tages auf das Geld, und zwar relativ schnell, warum auch immer, es ist einfach nicht liquid. Wegen dem, zum Vermögen gehört es, klar, aber ich tue es nicht einrechnen im Sinne von, ich kann das Geld auch ausgeben. Weil die andere Frage ist ja dann, ja, was machst du nachher denn? Kostet es Miete, kaufst du etwas Kleineres, dann müsstest du wieder etwas passen. Immobilien ist schon, es hat mehr Probleme, als wir denken, aber es ist einfach so ein romantischer Traum, den wir hier in der Schweiz pflegen mit Immobilien.
Also ich sehe einfach immer wieder, dass es für meine Kunden, meine Eltern als Beispiel, wir haben vor 2 Jahren die Liegenschaft verkauft, ist eine der besten Investitionen gewesen. Aber wie der Fabio sagt, also ich sage immer...
Ja, aber...
Nein, lass jetzt mal schauen.
Ja, jetzt starte ich den gerade.
Ja, genau. Ich sage halt auch immer, wie du sagst, sie können nicht mit dem Bachstein einkaufen.
Ja.
Also es ist vollkommen illegal.
Der andere Punkt ist, die Immobilie war eine super Investition für deine Eltern. Und ich behaupte jetzt mal, es war auch die einzige Investition für deine Eltern. Und ich meine, meine Eltern, die erste Wohnung, die sie gezahlt haben, die sie gekauft haben, die hat, glaubt, Vater, korrigiere mich, 450'000 Stutz gekostet. Für eine 4,5-Zimmer-Wohnung neu gebaut. Meine erste Wohnung war eine 3,5-Zimmer-Wohnung für, gut verhandelt, 630'000. Oder? Und ich konnte sie ein paar Monate später schon wieder teurer verkaufen. Nachdem hat es mir den Nuki rausgehauen. Ich glaube, ein Jahr später hat der sich, den sie von mir gekauft hat, wieder verkauft. Und hat 130'000 Stutz mehr verlangt. He?
Gut, aber gell? Grundstück gewünscht, ja.
Ja, ja, natürlich. Ja, da kommt noch dazu. Das macht es ja unattraktiver, eigentlich, investieren
in Immobilien. Kurzfristige
aber ich sage nur, früher waren Immobilien so viel günstiger gewesen als heute. Logisch ist, dass es ein super Investment war. Aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass das genau eins zu eins so weitergeht.
Das habe ich auch nicht gesagt. Nur ist es auch so, dass man heute die Inflation etc., also die Preise haben sich auch entwickelt. Aber gehen wir mal weiter.
Natürlich.
Ich möchte mal schnell zurückkommen zum Investieren, zum Grundsätzlichen. Weil was ja auch noch wichtig ist, Cost-Average-Effekt nennt man das so schön, neudeutsch. Das ist ja eigentlich die Idee dahinter, dass ihr, wie er es gesagt hat, automatisiert investiert. Und dann könnt ihr eigentlich gar nicht überlegen, was ihr macht, sondern ihr könnt einfach stupid jeden Monat Geld einzahlen. Der grosse Vorteil ist, ich für meinen Sohn, der 22 war, was er so schön durchabgegangen ist, habe ich ihm das gezeigt und gesagt, so cool. Und dann schaut mich an und sagt, Papa ist ja weniger wie vorher. Ich sage, super. Weil jetzt können wir günstig nachkaufen. Weil ich gehe ja auch, ich bin jetzt ein Migros-Käufer, ja, die Cookies sind weg, nicht ein Budget, aber ich gehe, wenn ich sehe, dass jetzt zum Beispiel das Waschmittel Aktion ist, dann kaufe ich das dann. Und das ist ja genau das, was wir ja nicht machen beim Investieren, weil wir gehen, das ist ja, nein, ich sage es jetzt nicht, nur mal, ich sage es. Es gibt so den Ausdruck, so, wenn die Hausfrauen anfangen zu investieren.
Oh.
Ich weiss. Oh. Ich habe gewusst, dass das so kommt. Claudia. Nein, und das hat geändert. Das hat geändert.
Heutzutage ist Corinne Brecher, der Merina, der Simona. Hallo.
Nein, das ist das Schöne. Aber es ist ja genau das. Es macht keinen Sinn, im Höch nur zu kaufen, wenn alle danach schreien, sondern eigentlich müssen wir ja dann hingehen, wie sagt man so schon, wenn Kanonen schiessen?
Oder weil, einfach immer?
Ja, grundsätzlich. Immer. Wenn ihr Zeit habt, dann wird es Zeit regeln. Das war bis jetzt immer schon so gewesen. Also eben, sorry, die Hausfrauen, es ist heute anders, aber es hat wirklich
nimmst früher es so gehabt.
Ja, natürlich.
So.
Darum habe ich mich gezögert.
Jetzt sagen wir, ihr lauft alle raus nach dem Talk, tun euch einen Dauerauftrag einrichten und regelmäßig investieren. Ich meine, weißt, wir könnten euch das auch zeigen, den Effekt. Das ist noch geil, in unserem Finanzplanungstool von der Brain Groups Omnium, das wir beide nutzen, kannst du vor allem in 3a zeigen, wie viel zahlt er ein, und dann ist das dunkelblau. Und dann siehst du die Rendite oben drauf so hellblau, das ist sehr schön grafisch dargestellt. Und dann wird den Leuten so bewusst, ah, das ist der Zinseszinseffekt, den der Typ immer davon erzählt, oder dass du das mal visualisiert hast. Und das ist mega wichtig. Das heisst, wenn ihr jetzt rausgeht, und anfängt das investieren, irgendwann kommen wir ja an den Punkt Pension. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, eigentlich der strategische Vermögensabbau. Und der Gabor und ich haben hier überschneidende Ansichten.
Was ist das für ein Ausdruck? Überschneidend?
Ja, zum Teil sind wir gleich und zum Teil hast du das Gefühl, zwei Sprachen.
Ja. Also, ich mache ja vor allem Pensionsplanung und mein Spruch ist ja immer der zu den Kunden, gerade am Anfang, wenn sie reich sterben oder wenn sie leben. Das ist mir ganz, ganz entscheidend, weil, wie gesagt, ihr könnt das Geld nicht mitnehmen, wo auch immer wir nachher gehen würden. Und das ist so eine Grundsatzüberlegung, weil was wir ja uns auch bewusst sein müssen, ist, man hat wie so 40 Jahre lang jetzt gespart. Jetzt haben wir Fabio und mir zugelassen gesagt, okay, das macht noch Sinn, wir investieren in die drei Säulen, wir investieren in ETFs oder was auch immer. Super. Und jetzt kommt der Punkt 65, 66, 67, was es dann auch immer ist. Und jetzt muss man den Hebel umstellen. Und das klingt so einfach. Ja, weißt du, ich kann ja jetzt geniessen, jetzt kann ich Geld ausgeben. Ja, wenn plötzlich weniger einkommt, wie das man ausgibt, das ist psychologisch für die einen sehr einfach. Dann muss ich dann sagen, wenn sie so weitermachen, in 5 Jahren ist ihr das Geld weg. Und ganz ehrlich, alles schon erlebt. Also wir haben zum Beispiel eine Kundin, die hat, glaube ich, 2 oder 3 Millionen geerbt. Von einem reichen Onkel aus Amerika, kein Scherz. Ist in der Sozialhilfe gewesen. Nach 5 Jahren ist das Geld weg gewesen. Und das ist einfach, das ist ja genau auch der Grund, wieso wir da sind mit euch. Weil, wenn man mit dem Geld...
Also die finanzielle Bildung hat gefehlt.
Ey, voilà. Wenn man nicht mit dem Geld umgehen kann, das sehen wir ja mit diesen Lotto-Millionären oder was auch immer. Wenn du schnell zu Geld kommst und das irgendwo nicht kannst begreifen, du gibst es einfach aus. Und das sind wirklich sinnlose Stiche. Ich darf es wirklich nicht erzählen, weil es ist tragisch, was die gemacht haben mit dem Geld. Aber es ist so. Und dementsprechend ist das ja wichtig. Und darum sagen wir auch, oder sage ich auch heutzutage, hey, es ist jetzt gerade wieder aktuell Kunden, die ich berate, die bis jetzt nie Anlagen investiert haben. Merken, okay, sie wollen eigentlich Stand heute Geld aus der PK rausnehmen.
Ja.
Ja. Was sagst du?
Adi heisst es. Nein, es muss Bier schlagen.
Ah. Die wollen Geld aus der PK rausnehmen, dann sage ich, dann müsst ihr jetzt anfangen zu investieren, damit ihr versteht, wie das funktioniert. Weil wenn ihr erst Geld rausnehmt, wenn ihr pensioniert seid, ihr werdet verblasen. Ihr werdet nicht verstehen, wie das auf und ab geht. Also ihr müsst das jetzt lernen. Und darum ist es wichtig, dass ihr ja jetzt... Es hat da Damen und Herren, die schon ein bisschen älter sind. Die haben sich schon teilweise, sind teilweise auch Kunden von mir da heute Abend, das freut mich sehr. Die haben sich schon mit dem Geldthema auseinandergesetzt. Und das ist einfach extrem wichtig, dass je früher... du hast schon mal Bartender gemacht.
Ja.
Man sieht es. Umso besser. Aber jetzt eben, jetzt kommt der Moment, ihr werdet pensioniert. Ihr habt plötzlich mehr Zeit. Und je nachdem auch einiges mehr Geld, weil die 3 Säulen wird ausgezahlt oder ist ausgezahlt worden, wenn am besten gestaffelt. Vielleicht nehmen wir das Geld aus der Pensionskasse raus, vielleicht alles, je nachdem. Und jetzt wie weiter?
Genau. Das Schöne ist ja an der Finanzplanung, die wir machen, wir können hier strategisch angehen und auch mehrere Szenarien rechnen. Und eine beliebte Anfrage, wenn wir Finanzplanung machen, ist immer, hey, soll ich das Kapital nehmen? Soll ich die Rente nehmen oder soll ich eine Mischrechnung machen? Und diese Frage, finde ich, ist essentiell. Weil ihr habt 40 Jahre auf diesen Moment gewartet, bis ihr pensioniert werdet. Und ihr habt 40 Jahre in das Geld eingezahlt. Und das Geld ist euch. Oder? Doch dann ist es in eurer Verantwortung, was ihr mit dem macht. Oder? Die Pensionskasse schaut nicht mehr für euch, wenn das Geld ausgezahlt ist. Und wenn ihr die Rente nehmt, dann ist es nicht mehr eure Verantwortung. Dann ist es halt einfach die Rente, wie sie ist. Oder? Jetzt, du bist ja so Team Fixkosten, die wir zahlen mit AV und Pensionskassenrente und den Rest wir eventuell beziehen. Und ich bin wie immer der Hardliner, ja, die AV kann ich leider nicht als Kapital beziehen, aber die Pensionskasse, den Cash hätte ich gerne in der Hand. Ja.
Übrigens schnell, ich habe tatsächlich jetzt aktuell Kunden gehabt, die mich gefragt haben, gell, ich kann AHV beziehen als Kapital?
Ja, monatlich.
Genau.
Nein. Neu sogar 13 Mal.
Und das ist dieser Person gesagt worden, von einem sogenannten Berater.
Das ist so also, geil, was da aus
da geistern Sachen rum. Einfach, dass ihr es nochmal wisst. Nein, die AHV kann man grundsätzlich nicht in Kapitalform beziehen. Es ist ein sogenanntes Umlageverfahren. Das heisst, wir alle, die jetzt am Arbeiten sind, zahlen die. Und die, die pensioniert sind, kommen es über. Es gibt... Je nach Spezialität gibt es 2, 3 Möglichkeiten, aber da reden wir dann nicht von grossen Summen, das sind dann sehr kleine Summen. Einfach, dass wir das mal noch schnell erwähnt haben. Team Gabo, respektive Team Gabo, es ist für mich, ich sage immer, es ist eine individuelle Geschichte. Okay, ich hoffe...
On point.
Wir haben noch
Pointe ist
durch. Ja, ist gut. Ist alles gut dort hinten? Er nickt gut. Also... Der Punkt ist schlussendlich der. Für mich ist es, es gibt für mich nicht eine Meinung, sondern es kommt auf die Kundensituation drauf an. Wo die stehen, was die für eine Einstellung haben, etc. Was ich gemerkt habe, ist, das ist das, was du jetzt angesprochen hast, wenn ich Kapital beziehe bei den Kunden oder dass sie das anschauen, dass ich sage, ich möchte, dass die Kunden zwei Drittel bis drei Viertel von ihren Ausgaben sozusagen über die Renten finanziert haben. So in der Idee, dass wenn alles Geld weg wäre, also alles andere Kapital, dass sie dann immer noch mit dem leben können. Weil was ich einfach auch feststelle, ist, je älter meine Kunden werden, und ich habe heute Kunden, die sind 75, 80, umso weiter weg kommen die von dem Thema Geld. Und wenn dann die Börse mal wieder absackt, die werden nervös und so weiter. Und das möchte ich Rechnung tragen. Also es geht ein bisschen darum, so der klassische Schweizer Kompromiss. Ich bin dort durch halt ein bisschen mehr Schweizer wie du, obwohl ich vom Namen her vielleicht andersweitig könnte gemeint werden. Aber auch da, was ich jetzt feststelle, ist, und das wird dich jetzt überraschen, mit den aktuellen Umwandlungssätzen, die wir bekommen, dass ich habe jetzt wieder auch eine Kundin, wo wir haben sagen, wenn sie Kapital bezieht, fährt sie besser, als wenn sie die Rente nimmt. Steuern etc. Also es hat noch ganz viele Faktoren. Auch da wieder, dank dem coolen Tool von der Brain Group, das wir verwenden, und das ist wirklich, ich sage das nicht nur so, es ist so, ich finde es mega cool, können wir das eben simulieren und einmal anschauen, was würde passieren. Und das ist übrigens so gerechnet, dass sie es aufs Konto tut, das Geld. Also es ist nicht investiert. Weil ich gehe immer zuerst mal her und sage, was ist, wenn sie es aufs Konto tut. Ich rechne nicht mit Renditen. Um mal zu sehen, geht es dann auch auf.
Ja, ich gebe dir recht, jede Finanzplanung ist individuell und man muss die Bedürfnisse der Kunden anschauen. Das ist richtig so. Und es ist ja nicht so, dass ich das nicht machen würde, gell? Ich bin halt mehr motivierend in dem Bereich vom Kapitalbezug.
Oder? Würde ich sagen.
Weil sie halt durch meinen ganzen Content und den Podcast schon ein bisschen mehr geschult sind, die Leute, die zu mir kommen, die sagen, hey, ja, investieren ist geil. Ich bin mega Fan davon, dass wenn man, also nochmal, die Umwandlungssätze. Oder, das ist ja gemäß BVG, also das heisst, Minimalleistung der Pensionskasse wäre eigentlich 6,8%. Was ja eigentlich cool wäre, oder, wenn man 6,8% Umwandlungssatz hat. Das heisst, wie hoch ist die Rente im Prozent zu eurem Kapital jedes Jahr? Dass wir das noch erklärt haben. Und 6,8% wäre noch cool. Es ist einfach nicht mehr die Realität, die wir draussen haben. Weil die meisten Menschen sind bereits im Überobligatorium, was sie cool finden. Aber man ist halt relativ schnell im Überobligatorium, weil eben die gesetzlichen Minimalleistungen sind, deutsch gesagt, einfach scheiße.
Und also wenn ihr ein PK habt, wo nur die Minimalleistungen haben.
Rennen.
Genau, ganz weit, ehrlich.
Schnell.
Das wird euch, und das ist einfach der Punkt, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, die meisten haben am meisten Vermögen in der PK.
Ja.
In der Planung stellen wir das dar.
50er-Regeln. 50% von allen Schweizer über 50 hat 50% von ihrem Kapital in der Pensionskasse. Und kann den Vorsorgeausweis nicht lesen. Wegen dem jetzt meinen Newsletter abonnieren und dann lernt ihr, wie das geht.
Immer die Schleichwerbung. Nein, ich habe letztens auf LinkedIn von jemandem, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, eine coole Idee aufgelesen, dass man sagt, eigentlich müsstest du PK-Guthaben und 3A-Guthaben in den Steuern deklarieren. Nicht als Vermögen im Sinne von steuerbar, aber dass du dir bewusst bist, was du dort eigentlich drin hast. Weil ich merke einfach immer wieder, wie die Leute keine Ahnung haben. Und wenn er sagt, sie sind mehr im Überobligatorium, einfach zum Beispiel, dass ich Fakten erzähle, ich habe meistens Kunden, die zwei Drittel von ihren Guthaben in der PK ist im überobligatorischen Bereich und nur ein Drittel ist mit diesen 6,8% Umwandlungssatz. Und die überobligatorischen, die können teilweise bis null gehen, die Umwandlungssätze, wenn das PK wird so finanziert.
Also einigen wir uns auf einen Satz von irgendwie 5%.
Das ist mittlerweile leider
drin. Brauche ich jetzt zum Beispiel machen.
Gut.
Wenn ihr euch das Geld, es ist ja übrigens so, beim Vermögensaufbau empfehle ich euch einen thesaurierenden ETF. Thesaurieren bedeutet, dass Dividenden sofort wieder in ETF investiert wird und so profitiert ihr vom maximalen Zinseszinseffekt, weil es geht keine Sekunde verloren. Das ist mal Vorteil 1. Vorteil 2 ist, es werden auch keine weiteren Kaufkosten generiert, wenn ihr einen weiteren ETF kaufen, sag's mal so. Jetzt, sobald ihr pensioniert sind und solltet anfangen, von eurem Kapital zu zehren, wäre es eine Überlegung wert, respektive ich schaue das mit meinen Kunden so an, dass wir dann umschichten in einen sogenannten ausschüttenden ETF. Wer sich hier in der Schweiz gut anbieten, ist zum Beispiel der
CHSPI, das ist der SPI ist der Swiss Performance Index. Dort sind nicht nur 20 Firmen drin, sondern etwa 216. Und der hat eine sehr stabile Dividendenrendite von etwa 2,5%. Das heisst, mit dem ETF könnt ihr die Hälfte von eurer PK-Rente quasi wie simulieren durch Dividende. Ich nenne das Töpfchen dann immer Rente aus Dividende. Und das ist ja schon mal cool. Dann habt ihr einfach schon mal die Hälfte drin, aber habt immer noch euer gesamtes Kapital. Und mit dem könnt ihr anfangen arbeiten. Aber ihr dürft nicht euer ganzes PK-Geld investieren. Ich bilde dann so verschiedene Töpfchen, sage ich jetzt mal. Und zwar jetzt für euch, alle, die hier Kuraten sind, mal Hand auf, wer Kuraten ist. Ah, ich auch,
Kabel. Ah, oh, ja, sorry.
Ja, doch ein paar wieder wach, super. Macht Konten auf euren eigenen Namen. Macht ein Konto, das auf euren Namen lautet, weil, falls jemand von euch zwei stirbt, wird das Geld zuerst mal blockiert, bis die Erbteilung gemacht ist. Oder? Und von dem her, so eine Erbteilung im 0815-Fall sollte das nicht allzu lang gehen, gehen wir mal von 3 Monaten aus, würde ich empfehlen, dass ihr ein Konto habt auf euren eigenen Namen mit 3 Monaten Fixkosten Minimum.
Und wenn ich da schnell reingehe, so aus der Praxis... Aus der Praxis raus, es ist wirklich so, man klärt ab in der Bank, wie sieht das aus, Todesfall, Erbschaft, wie lange geht, oder ist das Geld immer noch zur Verfügung? Ja, ja, kein Problem. Wenn dann der Fall eintritt, sperrt, fertig. Und das ist gerade dann zur Illiquidität.
Und auch Vollmachten nützt nicht wirklich viel, weil genau. Vollmachten sterben mit dem...
Mit dem
Tod. Vollmachtgeber.
Genau.
Wenn ihr jetzt... Jetzt haben wir mal das Konto. Was wir auch noch einrechnen müssen, sind Kapitalsteuern, die abgehen. Da hilft euch der Finanzplaner, die zu berechnen, wie hoch das die sind. Und was ich nachher mache, ist, dass ich 3 Jahre PK-Rente auf ein Liquiditätskonto tue. Wieso 3 Jahre PK-Rente? Wenn der Kunde nachher sagt, ja, ich kann das ganze Geld schon ausgeben, dann kann er ja immer noch auf seine Aktien zugreifen. Aber wenn ich es genau an der PK-Rente festmache, kann ich es begründen mit, schau, hast du das Geld aus der Pensionskasse als Rente bezogen? Hättest du auch nicht mehr Geld jeden Monat zur Verfügung zum Ausgeben? Das ist also noch clever. Ich tue mir da schon selber auf die Schulter klopfen. Anyway, aber den Rest, den könnt ihr wirklich Vollgas investieren, weil ihr habt Puffer. Ihr habt die 2 Konten mit 3 Monaten Fixkosten. Ihr habt 3 Jahre PK-Rente auf der Seite und den Rest könnt ihr investieren. Und aus dem investierten Geld könnt ihr noch etwa 2,5% Dividende beziehen, jedes Jahr on top. Und so macht es dann Spass.
Das ist richtig. Eine andere Option wäre, dass man hergeht, schaffe ich jetzt zum Beispiel, wir haben gute Börsenjahre, wir haben schlechtere Börsenjahre. 2022 war es schlecht, 2023 war es besser, vorher hat es besser gegeben. Was ich durchaus auch mache, ist, ich schaue jetzt nicht nur so auf die Dividenden, sondern ich gehe auch her und sage, wenn wir gute Börsenjahre haben, dann nehme ich Gewinn mit. Das heisst, wir gehen her und nehmen Geld raus. Weil was ich auch realisiert habe über die Jahre, ist, ich hatte Kunden, die investiert haben und dann haben sie irgendwie 15% mehr Kapital drauf gehabt, weil es einfach in diesem Jahr 15% gestiegen ist. Danach sagt mir die Kundin, ja, sie, was ist denn mit dem Geld? Wem gehört das? Und ich schaue sie zuerst an und denke, so, das macht jetzt einen Scherz und merke, nein, die meint das so, die weiß gar nicht, dass das ihr Geld ist. Und dann bin ich hergegangen und gesagt, weißt du was, ständig Konten, wir nehmen jetzt Geld raus, wir machen den PK-Einkauf mit dem, wir zahlen die 3 Säulen zahlen und sie sollen noch ein bisschen Ferien geniessen. Und aus dem heraus ist eigentlich die Idee entstanden, dass ich hergegangen und sage, in guten Jahren, jetzt, wenn man dann im Verzehr innen ist, weil was wir alle nicht wissen, ist, was nächsten Monat, nächstes Jahr bringt. Sei das von der Anlage her, sei das von der Weltwirtschaft und so weiter. Und von dem dürft ihr euch auch nicht verrückt machen lassen. Ich habe Dotcom-Blasen erlebt, ich habe Finanzkrisen erlebt, ich habe keine Ahnung, ich weiß, fangen die Krisen gar nicht mehr. Und es geht immer weiter, irgendwie. Und dementsprechend gehe ich her und sage, ich nehme Gewinn raus, sichere den ab sozusagen. Und dann war es lustig, bei dieser Kundin, als ich das gemacht habe, im Folgejahr, rief sie an und sagte, Herr Gaspard, nehmen wir wieder Geld raus. Und was ist passiert? Die Börse ist runter. Also sage ich ihr, nein, Das hat wieso nicht?
Hast du dann wieder investiert?
Nein, wir haben...
Beide Dip, weißt du?
Das wäre natürlich noch besser. Das ist wie wenn du den Steuervorteil noch wieder investierst in 3 Jahre, gell?
Oh, voilà.
Wow. Oh, da haben wir vergessen.
Ja, da haben wir
du bist so gut.
Ich weiss.
Gell? Ja,
danke. Nein, was haben wir gemacht? Dann habe ich gesagt, nein, schauen Sie, genau darum haben wir ja die Liquidität. Jetzt nehmen wir von Deckgeld und nicht aus der Anlage raus, dass sich die wieder erholen können. Und das Spiel machen wir seit Jahren. Und eigentlich hat die Kundin immer noch gleich viel Geld auf dem Depot wie zu Beginn, aber sie hat laufend daraus konsumiert. Und auch hier nochmal, ich lese auch das Buch, das er erwähnt hat, «Die with Zero». Das ist eine ganz spannende Ansätze, die er drin hat. Ich bin jetzt nicht mit allem einverstanden, was er erzählt, aber ich finde den Gedanken für
mich... Also ich oder der Schriftsteller?
Lassen wir es mal offen. Schlussendlich ist es so, irgendwann, und das merke ich jetzt in der Beratung, die Kurve ist am Anfang 65, dann gehen die Ausgaben hoch. Man geniesst, man geht auf Reisen, man macht grosse Geburtstage, was auch immer. Und geniessen das wirklich auch. Das ist mega wichtig. Und zwar nicht erst mit 65, auch schon vorher weiter. Und dann flacht es ab. Ich habe jetzt Kunden über 70, die haben jetzt nochmal gespart. Für was? Sie haben nochmal gespart. So krass. Also wenn ich das anschaue, denke ich so, hä? Und nicht weil sie verzichten. Sie brauchen es nicht. Sie brauchen es schlichtweg nicht.
Das ist auch schön. Also weißt du so. Ich habe ja selber Kinder. Oder? Mir ist es ja auch wichtig, dass ich nicht nur meine Werte weitergeben kann, sondern auch meine Wertschriften. Aber trotzdem, ihr dürft nicht knauserig sein mit euch selber. Oder? Hey, jetzt habt ihr ein bisschen etwas gelernt. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitgeben, könnt etwas mitnehmen. Ihr habt von uns zwei die Erlaubnis, Geld auszugeben, wenn ihr pensioniert seid.
Danke, dass ich...
Geniessen das Leben, weil irgendwann ist es vorbei. Können wir uns so verabschieden, gell?
Und jetzt kommt der angenehme Teil im Sinne von, jetzt könnt ihr euch untereinander austauschen. Logischerweise sind wir auch da. Da hinten wird jetzt...
Abberuftisch.
Wenn er nicht zerstört worden ist vorher. Ist gut, Sam. Es hat noch Assetter.
Also. Hey, und Storys machen, Gaber und mich markieren und dann wünschen wir euch noch einen ganz tollen Abend. Redet über Geld, let's talk about money. Danke vielmals.
Herzlichen Dank.